Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Den Islam gibt es schon lange, seit knapp 1500 Jahren, als er vom Propheten Mohammed ins Leben gerufen wurde. Der Islamismus dagegen als fundamentalistischer und politischer Islam existiert noch nicht so lange, aber er ist es, der in den letzten Jahrzehnten an Einfluss gewonnen hat. Das Kennzeichen islamistischer Gruppen wie den Taliban, Al-Qaida, Boko Haram oder Islamischer Staat ist, dass sie grenzübergreifend agieren und nicht auf ein bestimmtes Land beschränkt sind. Gleichzeitig gibt es verschiedene lokale Varianten. Mit diesem Phänomen des globalen und lokalen Islamismus befasste sich eine Konferenz der Bundeszentrale für politische Bildung in Potsdam. Ingeborg Breuer berichtet.
Wenn Sie vor 5 oder 3 Jahrhunderten das Wort Islamismus oder Islamist erwähnt hätten, das existierte nicht. Und nicht nur das Wort, auch die Idee des Islamismus existierte nicht.
Der Islamwissenschaftler Dr. Shadi Hamid von der Brookings Institution in Washington brachte es auf den Punkt. Islamismus gab es nicht immer in der muslimischen Welt. Auszuleuchten, wie diese Ideologie sich entwickelte, insbesondere in ihrer salafistischen Variante, war ein Schwerpunkt der Potsdamer Tagung. Im 18. Jahrhundert nämlich entstand auf der arabischen Halbinsel im heutigen Saudi-Arabien eine Bewegung, die zurück wollte zu Salaf, den Altvorderen, den Gründern des Islam. Dr. Hasim Fuad, Islamwissenschaftler beim Landesamt für Verfassungsschutz in Bremen.
Der Gründer dieser Bewegung, Mohammed ibn Abdul Wahhab, war der Ansicht, dass man wieder das Islamverständnis der ersten 3 Generationen des Islams, der sogenannten Salaf, etablieren müsse. Und dazu gehöre ganz viele Praktiken, die zu dieser Zeit verbreitet waren, wie Heiligenverehrung, Gräberaufsuchung etc., dass man das verbieten müsse, weil das als Götzendienst angesehen wurde.
1798 besetzte Napoleon Ägypten. In der Folgezeit teilten die militärisch überlegenen Franzosen, Engländer und Italiener Nordafrika und Teile des Nahen Ostens unter sich auf. Und auch wenn der Islamwissenschaftler Dr. Mehdi Sajid von der Universität Utrecht darauf hinwies, dass es durchaus Muslime gab, die vom Kolonialsystem profitierten, sah er doch in der Konfrontation mit der westlichen Moderne das traumatisierende Element der islamischen Welt.
Traumatisierend war das im Sinne von der Feststellung, die Muslime verlieren Kriege, verlieren im Handel, verlieren im Sinne auch der intellektuellen Produktion etc. Und die sind nicht unbedingt das, was sie gedacht sie seien, nämlich eine Gemeinschaft, die von Gott gewählt wurde, um die Welt zu reagieren. Es war sehr ernüchternd und die Reaktion darauf war sehr heftig.
Eine Reaktion allerdings, die sich weniger gegen den Kolonialismus erheben, sondern die Essenz der eigenen Identität wiederentdecken wollte. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts gab es sogar die Reformbewegung der Salafia, die Impulse aus dem Westen aufnehmen wollte mit dem Ziel, die islamische Welt wieder dominant zu machen.
Man solle vom Westen lernen und sich öffnen für die dortigen Konzepte technischer und politischer und philosophischer und naturwissenschaftlicher Natur, um selbst wieder zu eigener Stärke zurückzufinden und bei Beibehaltung der eigenen Kultur. Diese Strömung hat es nicht geschafft, zur Massenbewegung zu werden.
Später wurden viele Anhänger der Salafia aus ihren Ländern vertrieben. Sie fanden Zuflucht auf der arabischen Halbinsel, wo der Wahhabismus mittlerweile Staatsreligion war. Und dort kam es zu ideologischen Überschneidungen und gegenseitiger Beeinflussung der Glaubensströmungen.
Dadurch ist eine Form von politisiertem Islam entstanden, den wir heute als politischen Salafismus bezeichnen, der eben Elemente einer Politideologie in sich trägt, analog zu Sozialismus, Kommunismus etc., den Islam als Lebenssystem versteht, der alle Bereiche des menschlichen Lebens regelt, vom Privaten bis ins Politische, aber eben unter religiösem und nicht unter säkularem Vorzeichen.
Eine Ideologie, wie Mehdi Sajid erläuterte, die den Homo Juridicus, den Menschen des Rechts, erschuf. Für ihn ist allein von Bedeutung, was haram, also verboten, und was halal, also erlaubt ist.
Und das hat dazu geführt, dass die Scharia wurde zum Hauptmerkmal in der Herangehensweise und Umgang mit der islamischen Geschichte und mit den Entwicklungen der Vergangenheit und der Gegenwart. Alles andere, zum Beispiel der mystische Islam oder die islamische Philosophie, sind jetzt aus der engen Perspektive des legalistischen Diskurses problematisch geworden.
Doch keiner Reformbestrebung des Islam gelang es, Gesellschaften oder gar Staaten in ihrem Sinne zu reformieren. Der Weg in den Dschihad, in den Heiligen Krieg, so der Berliner Islamexperte Dr. Guido Steinberg, sei der radikalste Versuch, die Reformbewegungen seit dem 18. Jahrhundert doch noch zum Erfolg zu bringen.
Islamische Reform ist in vielen Fällen nicht erfolgreich. Und das führt dann, zumindest bei einigen Mitgliedern dieser Bewegungen, zu dem Wunsch, Gewalt anzuwenden und die letzte Chance zu nutzen, doch einen islamischen Staat zu begründen. Und das sehen wir im modernen Dschihadismus. Das ist eine Art Endpunkt dieser Reformbewegungen des 18. Jahrhunderts.
Mit der brutalen Kompromisslosigkeit der salafistischen Dschihadisten aber, so hörte man in Potsdam von mehreren Referenten, sei sozusagen ein Scheitelpunkt erreicht, eine Abwendung vom politischen Ziel, einen islamischen Staat zu errichten, in dem allein die Gesetze der Scharia herrschen.
Und das ist aus meiner Sicht eine Tendenz, die solchen ideologischen Bewegungen inhärent ist. Sie werden, zumindest an ihren Rändern, immer radikaler, wenn sie nicht erfolgreich sind, und laufen sich dann irgendwann tot, weil sie so radikal werden, dass ihnen kaum noch jemand folgen mag.
Bricht also, wie auf der Tagung zu hören war, eine Ära des Post-Islamismus an, der Religionsmüdigkeit? Es gäbe, so Mehdi Sajid,
Umfragen in der arabischen Welt, wo festgestellt wurde, Religion ist jetzt für viele junge Menschen nicht mehr so attraktiv und die haben auch inzwischen überhaupt kein Problem damit, sich als nicht religiös zu bezeichnen. Die Erfahrung des IS war sehr ernüchternd für viele Leute, die an diesem dschihadistischen Traum geglaubt haben. Die Faszination ist weg.
Doch man sollte sich keine Illusionen machen. Post-islamistische Gesellschaften streben zwar keinen Gottesstaat mehr an, aber autoritäre, wenn nicht absolutistische Herrschaftsgebilde, wie man in Ägypten oder Saudi-Arabien sehen kann. Und der Hass zwischen Islamisten, Säkularen und allen, die irgendwo dazwischen liegen, so Shadi Hamid, werde weitergehen.
I don't think that's going to change anytime soon.
Ich glaube nicht, dass sich das bald ändern wird. Die Menschen werden einander hassen. Die Frage ist nur, wie könnten Menschen im Mittleren Osten dazu kommen, sich friedlich zu hassen? Das ist die fundamentale Herausforderung und die fundamentale Frage.
Ein Beitrag von Ingeborg Breuer.